Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Heute mit einem Nachhaltigkeitsreport. Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Die regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien, kurz REN-Mitte genannt, hatten im April 2018 zu ihrer zweiten Jahrestagung nach Potsdam eingeladen. Unter dem Titel Gesellschaftliche Transformation und Gerechtigkeit standen dabei folgende Leitfragen im Mittelpunkt. Wie kann gesellschaftliche Transformation umweltverträglich und sozial gerecht gestaltet werden? Wie adressiert die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie das Thema Gerechtigkeit? Was sagen die Nachhaltigkeitsstrategien der Bundesländer dazu? Was heißt ökosoziale Gerechtigkeit vor Ort? Wie kann Ungleichheit in Deutschland abgebaut werden? Und wie gehen wir als Akteure mit dem Thema Reduzierung von Ungleichheiten um? Vom Rat für nachhaltige Entwicklung sprach dazu Frau Dr. Imme Scholz. Sie betonte in ihrer Rede, dass Gerechtigkeit zwischen den Menschen und Gerechtigkeit zwischen Mensch und Natur nur ein Gemeinschaftswerk sein kann. Hochentwickelte Länder haben einen zu hohen Umweltverbrauch, stellte sie fest. Bewahren, was man hat, heißt Tradition, aber die bremst mitunter die Entwicklung. Das Neue muss sich fragen lassen, wie viel wollen wir zukünftigen Generationen nehmen? Jedes Ziel umfasst in der Regel mehrere Politikfelder und Zuständigkeitsbereiche. Es gibt horizontale und vertikale Koordinationen. Kompetenzen für Veränderung sind verteilt. Politik und Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. Die europäische und die internationale Zusammenarbeit wird wichtiger für Verbesserungen im Inland. Einige Lösungen sind neu und deshalb auch umstritten. Man muss sich fragen, was ist angemessen? Welche negativen Effekte gibt es? Wie können diese eingehegt werden? Das gemeinsame Oberziel muss es sein, planetare Grenzen einzuhalten und ein Leben in Würde für alle zu ermöglichen. Es müssen dazu Nachhaltigkeitsinitiativen vorgestellt, analysiert und bewertet und aus vielfältigen Perspektiven mit vielfältigen Akteuren diskutiert werden. Dazu gehört auch Erfahrungslernen, was funktioniert und was nicht und warum. Und es müssen neue Partner überzeugt werden und hinzugewonnen werden. Soweit aus dem Referat von Dr. Imme Scholz. Ich hatte am Rande der Konferenz Gelegenheit, mit ihr das folgende Gespräch zu führen.
Sie sind jetzt vom Rat für nachhaltige Entwicklung. Es gibt eine neue Bundesregierung. Wie haben Sie jetzt Kontakt zur neuen Bundesregierung, um nachhaltige Ideen dort hineinzubringen?
Der Rat, der hat immer Kontakt zum Kanzleramt, also zum Chef des Kanzleramts, weil das Kanzleramt ja zuständig ist für die Nachhaltigkeitsstrategie. Und wir haben jetzt tatsächlich heute und morgen unsere Sitzung und morgen treffen wir Herrn Braun zum ersten Mal. Also das morgen haben wir den Kontakt und werden mit ihm sprechen. Werden wir von der Bundesregierung auch aufgefordert, zu bestimmten Themen Empfehlungen abzugeben. Und das läuft in der Regel über den Staatssekretärsausschuss, wo die Staatssekretäre der verschiedenen Ministerien zusammenkommen, um eben über die Politik der Nachhaltigkeit verschiedene Bereiche zu sprechen. Und das sind eigentlich unsere Interaktionswege. Und weil die Bundesregierung ja noch neu ist, ist das jetzt morgen unser erster Termin.
Wie schätzen Sie denn als Rat für nachhaltige Entwicklung die Entwicklung bundesweit ein? Wir haben jetzt hier die Tagung Rhein-Mitte. Wie sieht das in anderen Regionen aus? Gibt es ähnliche Aktionen dort? Wie muss man sich den Stand vorstellen?
Also Jahrestagungen machen alle Renns. Ne? Also es gibt, das hier ist meine zweite Jahrestagung. Es gab auch die in West, also das, ich glaube, es war in Essen. Und dann gibt es ja auch noch gemeinsame Tagungen, ne, die dann vom Rat ausgerichtet werden. Die war im November oder Dezember. Ich denke, dass diese Netzstellen sehr interessant sind, weil sie zeigen, wie viele Menschen sich engagieren für Nachhaltigkeit und wie sie sich sehr reflektiert auch einbringen, versuchen sich einzubringen in die gesellschaftliche Debatte. Und ich glaube, dass diese Netzstellen auch ein Zufluchtsort sind vielleicht manchmal, weil es ist ja nicht leichter geworden jetzt für Nachhaltigkeit als wesentlicher Bestandteil von Gemeinwohl einzutreten. Das auch politisch zu definieren und deutlich zu machen, dass es nicht nur um unser Gemeinwohl in Deutschland geht, sondern dass wir da auch Verpflichtungen international haben.
Sie haben in Ihrem Referat gesagt, dass also Nachhaltigkeit eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Und ich habe aus Ihrem Referat aber auch entnommen, dass da noch Lernprozesse notwendig sind und dass noch längst nicht alle Bürger beteiligt sind, dass man da also noch Nachholbedarf hat. Eine Prämisse bei Ihnen war, neue Partner zu gewinnen und mit ins Boot zu holen. An wen haben Sie da gedacht?
Also was man beobachten kann, das hat ja später auch jemand in der Podiumsdiskussion gesagt, ist, dass es häufig doch noch so ist, die Umweltorganisationen arbeiten hier, die sozialen Wohlfahrtsorganisationen arbeiten woanders und sie sehen sich noch nicht als Teil des Ganzen. Also Nachhaltigkeit ist ja nicht nur eine Umweltfrage, sondern eine Frage von sozialer Gerechtigkeit und von einer Wirtschaft, die so arbeitet, dass sie diesen sozialen und ökologischen Zielen dient. Da denke ich, ist also, wenn wir ernsthaft für eine integrierte Perspektive eintreten, dann muss sich das in unserer Arbeit und in unserer Zusammenarbeit auch niederschlagen. Und dann müssen wir auch Anstrengungen machen, die andere Seite zu verstehen und nicht nur uns ohne die andere Seite ein Urteil zu machen. Also sicher ist die Auseinandersetzung mit der Privatwirtschaft ein Punkt oder mit den Industrie- und Handelskammern. Also als wir Ende 2016 hatten wir eine internationale Tagung mit Nachhaltigkeitsbeiräten und da war auch jemand von einer Industrie- und Handelskammer dabei. Ich glaube, das war Nürnberg und der hat mit so einer Begeisterung davon von der 2030 Agenda gesprochen, dass ich gedacht habe, so jemand könnte ein Partner sein und man würde die Begeisterung teilen, aber wenn man dann konkret wird, dann würden beide Seiten viel voneinander lernen können, denke ich.
Das ist also die Aufgabe, die jetzt also vor den Räten der Nachhaltigkeiten, die in Entwicklung steht, da also noch mehr Leute ins Boot zu holen, beziehungsweise auch gute Beispiele zu proklamieren, zu analysieren und auch den anderen zur Verfügung zu stellen.
Ja, und eben nicht immer nur von anderen Veränderungen zu fordern, sondern auch zu überlegen, wo muss ich selbst mich verändern? Ja, also damit Nachhaltigkeit wirklich breiter verstanden wird und nicht nur als ein Sonderthema gesehen wird.
Da war vorhin die Rede davon, dass bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung zum Beispiel in Brandenburg jetzt ein Rahmenlehrplan dafür sorgt, dass in den Schulen dieses Thema behandelt wird. Ist das in anderen Bundesländern, in anderen Regionen ähnlich?
Ja, also ich glaube, die meisten Bundesländer haben dafür Strategien und Pläne. Also alle arbeiten da dran. Die Bildung für nachhaltige Entwicklung war dann klassischerweise etwas, was eher aus den Umweltressorts gepusht wurde, während es dann gab dann noch die Bildung für globale Entwicklung, glaube ich. Also wo eher der Entwicklungsgedanke, der Gerechtigkeitsgedanke im Vordergrund stand. Aber auch das kann man jetzt beobachten, kommt zusammen und weil in den Schulen letztendlich beide Fragen relevant sind. Ich denke, was ich nicht weiß, ist, wie stark das auch schon ein Thema in den Berufsschulen ist beispielsweise. Das wäre sicher auch sehr wichtig. Also dass das nicht nur etwas gesehen wird als ein Thema für Grundschulen, sondern dass man auch guckt, was bedeutet eigentlich eine Strategie für nachhaltige Entwicklung für Lehrpläne, auch im Gymnasium und in den Realschulen oder eben in den Berufsschulen.
Dass also auch zum Beispiel der Lehrling oder der Auszubildende nachhaltige Gedanken in seinen Handwerksbetrieb einbringen kann und sagen, hier, warum verwenden wir den Rohstoff und warum verwenden wir nicht das und das?
Man kann ja Verantwortung übernehmen, wenn man etwas weiß und wenn man auch Kriterien hat, um das, was man tut, zu beurteilen. Und wir sagen ja, dass Produktion und Konsum sich verändern muss. Und die Vorschläge dafür, wie man nachhaltiger produzieren kann, die müssen ja auch aus der Praxis kommen. Und ich glaube auch, also Handwerksbetriebe sind ja nicht unerheblich mit ihrem Energiekonsum, Materialkonsum und den Arten von Dienstleistungen, die sie anbieten.
Frau Dr. Scholz, lassen Sie uns noch mal einen Blick werfen auf die Forschung. Nachhaltige Forschung. Gibt es dafür Lehrstühle an Universitäten und Hochschulen in Deutschland?
Ja, es gibt ja auch Universitäten, die sich, also wie die Leuphana in Lüneburg, die sich dem Gedanken der nachhaltigen Entwicklung ja insgesamt verschrieben hat. Also wenn Sie jetzt sozusagen googeln würden Nachhaltigkeit, dann würden Sie wahrscheinlich wenig finden. Aber es gibt in den Disziplinen gibt es immer Ausprägungen sozusagen. Also in der Agrarökonomie beispielsweise Ressourcen- und Umweltökonomik, das ist dann ein Lehrstuhl, der sich mit Nachhaltigkeitsfragen eben befassen würde. Also da werden Sie an den Unis schon einiges finden. Das wird ja auch sehr gezielt gefördert durch das BMBF mit Forschungsprogrammen und so weiter. Und wir vom Nachhaltigkeitsrat, wir haben ja auch so einen Nachhaltigkeitskodex gerade entwickelt, speziell für Hochschulen. Das kommt jetzt neu raus. Im Juni, glaube ich, werden wir das öffentlich vorstellen. Also wie Hochschulen Nachhaltigkeit umsetzen können in der Lehre, in der Forschung, in dem Betrieb der Universität selbst und wie sie auch dafür sorgen können, dass das, was sie die Erkenntnisse, die sie haben, auch relevant werden für die Praxis. Und die Hochschulen haben daran ein großes Interesse gezeigt. Das gibt es auch in anderen Ländern. Also insofern denke ich, ist das eine, da können Sie einiges finden.
Nun war heute in der Diskussion so ein bisschen zu spüren, dass zwischen dem, was die Landesregierung im Bereich Nachhaltigkeit macht und was hier in Brandenburg läuft oder bei den Leuten angekommen ist, doch teilweise erhebliche Differenzen sich auftaten oder auftun. Ist das in anderen Ländern ähnlich?
Ja, das ist, glaube ich, ziemlich normal. Also das waren jetzt ja die Differenzen, an die ich mich erinnern kann, waren sagen wir mal in der Beschreibung dessen, was als nachhaltig gilt. Ja, also ein Unterschied war, der Vertreter des Landes hat gesagt, wir sind Spitze im Bereich der ökologischen Landwirtschaft. Und da hat das Publikum gelacht. Und ich denke, weil Sie eben sagen, es reicht uns nicht aus, wenn sozusagen nachhaltige Produkte rauskommen, sondern es geht auch um die Größe von Betrieben. Also Massentierhaltung oder die eben. Es gibt ja auch sehr große Schweinemast, die ökologisch zertifiziert ist. Und das ist dann eine Diskrepanz in den Kriterien. Ne?
Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen und Radio SRB in Saalfeld und Rudolstadt.
Der Verein Brandenburg 21 e.V. unterstützt eine nachhaltige Lokal- und Regionalentwicklung im Land Brandenburg im Sinne der 2014 beschlossenen Landesnachhaltigkeitsstrategie. Es geht dem Verein darum, gute Lebensbedingungen und Chancen der heutigen und künftiger Generationen, den Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen sowie die Teilhabe der Brandenburgerinnen und Brandenburger an einem demokratischen Gemeinwesen. Die Nachhaltigkeitsstrategie in Brandenburg ist 2010 begonnen und 2014 abgeschlossen worden. Diesen langen Zeitraum begründete der Minister für Landwirtschaft Jörg Vogelsänger damit, dass der Koalitionsvertrag an diesen Stellen nicht umgesetzt worden ist. Von 223 Maßnahmen sind bisher 143 begonnen worden. Brandenburg 21 behauptet, dass die Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung bei den Bürgern nicht angekommen sei. Es komme jetzt darauf an, Widersprüche zu erkennen und aufzuarbeiten und die Probleme nicht mit Harmonielosungen zu verkleistern. Nachhaltigkeit müsse Chefsache sein, aber der Chef muss sich auch dafür interessieren. Hier scheint es einige Probleme zu geben, denn ein Nachhaltigkeitsbeirat wurde in Brandenburg abgeschafft. Wie steht das Bündnis von Brandenburg 21 zu diesen Fragen? Antworten dazu erhielt ich von Frau Marion Pieck aus dem Vorstand von Brandenburg 21.
Frau Pieck, Sie sind von Brandenburg 21 e.V. Ihr habt Kritik geübt an der Nachhaltigkeitspolitik der Landesregierung Brandenburg. Was sind eure wesentlichen Kritikpunkte?
Ein wesentlicher Kritikpunkt ist, dass an dem Beteiligungsprozess, wie er zur Vorbereitung der Landesnachhaltigkeitsstrategie begonnen wurde, dass an diesem Beteiligungsprozess sozusagen, dass der nicht in dieser Form, in dieser Qualität weitergeführt wurde.
Seid jetzt in einer Neufindung, ihr müsst euch also neu positionieren als Verband, auch gegenüber der Politik vor allem.
Die Landesnachhaltigkeitsstrategie wird alle paar Jahre auf den Prüfstand gestellt. Und in dieser Phase stehen wir gerade, dass ein Bericht verfasst wurde und jetzt sozusagen eine Diskussion stattfinden muss, um neue Maßnahmen zu beschließen. Oder wie wurden überhaupt die Maßnahmen, die ehemals beschlossen wurden, erreicht? In diesem Diskussionsprozess fühlt sich die Zivilgesellschaft, für die wir ja auch mitstehen, einfach nicht genügend mitgenommen. Letztlich geht es ja darum, dass Nachhaltigkeit von den Bürgern mitgetragen werden muss. Und wenn die Bürger nicht in solche Diskussionsprozesse genügend mit eingebunden werden können, wird der Bürger auch den Weg, der da zu beschreiten ist, nicht mitgehen.
Ja, welche Möglichkeiten habt ihr denn da jetzt, an die Bürger ranzukommen und mit eurem Anliegen auch an die Politik heranzukommen?
Naja, an die Politik haben wir tatsächlich gerade eine gute Chance insofern, dass wir tatsächlich eingeladen worden sind vom Ausschuss für ländliche Entwicklung, der für das Thema Nachhaltigkeit in Brandenburg zuständig ist, in den Landtag zu kommen und mit den Abgeordneten der Fraktionen das Thema zu diskutieren. Das ist schon mal eine sehr erfreuliche Geschichte. An die Bürger heranzukommen, das ist genau der Punkt, wo wir gucken müssen, dass wir über die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteure, es gibt ja eine Reihe von Akteuren, Fenrob, die ANU und so weiter, die sich zu dem Thema positionieren, dass wir da gucken, mit bestimmten Aktionen wie den Deutschen Aktionstag Nachhaltigkeit ganz direkt zu bestimmten Fragestellungen den Bürger Informationsangebote zu machen. Genau.
Was muss ich mir denn vorstellen? Wer steht denn hinter Brandenburg 21 e.V.?
Brandenburg 21 ist hervorgegangen schon Mitte der 1990er Jahre im Zusammenhang mit der lokalen Agenda. Es ist eine Mischung von Akteuren. Wir haben kommunal engagierte Bürger, wir haben Wissenschaftler, es sind zum Teil Verwaltungsmitarbeiter dabei, es sind auch einfach interessierte Bürger dabei. Wir sind sehr froh darauf, dass es uns, wir sind trotz alledem ein relativ kleiner Verein mit knapp 30 Mitgliedern, aber wir sind froh, dass wir eigentlich Mitglieder aus fast allen Gegenden Brandenburgs, von der Prignitz bis nach Elbe-Elster im Verein haben, was die Arbeit manchmal ein bisschen erschwert, die Kommunikation, wenn man so weit auseinander ist, aber was uns eben ermöglicht, verschiedene aktuelle Themen, die in den Regionen anstehen, eben auch aufzugreifen.
Jetzt hat der Minister vorhin gesagt, dass seit 2017/18 im Schuljahr ein neuer Lehrplan in den Schulen existiert, in dem also, so habe ich das verstanden, nachhaltige Entwicklung auch vordergründig in einzelnen Fächern oder in Fachkombinationen vermittelt wird. Hattet ihr Gelegenheit, an dieser Lehrplanfindung, an dieser Lehrplanerstellung Anteil zu nehmen oder Einfluss zu nehmen?
Na, wir als Brandenburg 21 nicht, weil wir sind jetzt nicht unbedingt der Bildungsexperte im engeren Sinne. Aber es ist so, es gibt in Brandenburg eine Arbeitsgemeinschaft Bildung für nachhaltige Entwicklung und verschiedene Akteure aus diesem Bereich haben sich in diesen Diskussionsprozess einbringen können. Letztendlich ist es aber ja eine Schulverwaltungsentscheidung. Das heißt, in der Endkonsequenz musste sozusagen die politische Entscheidung her, es soll den Rahmenplan geben, den gab es und dann ist es von der Schulverwaltung eingearbeitet worden. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein klassisches Beispiel für Beteiligungsprozess.
Wie schätzt ihr denn jetzt Rennmitte ein in der Arbeit, in der Qualität dessen, was in dem Bereich Nachhaltigkeit in Mitteldeutschland erreicht worden ist oder noch erreicht werden muss?
Also auf alle Fälle jetzt aus unserer Warte her, müssen wir sagen, hat uns die Mitarbeit in Rennmitte sehr viel Rückhalt gegeben. Ja, also wir haben in der Brandenburger Politik und Verwaltung damit eine viel größere sozusagen Wahrnehmung, auch von der Zivilgesellschaft. Und alleine schon dieser Punkt ist für uns einfach sehr positiv. Darüber hinaus kommt natürlich der Erfahrungsaustausch zwischen den Kollegen. Wir verstehen uns in Rennmitte als ein Team. Und von daher, wenn Fragestellungen, Probleme auftauchen, tauschen wir das untereinander aus. Und damit ist natürlich letztendlich unsere Kompetenz, die wir sozusagen in unserer Arbeit mitnehmen können, viel größer geworden als eben wie beschrieben, als relativ kleiner einzustehender Verein. Weil letztlich gibt es ja in allen Bundesländern doch mehr oder weniger ähnliche Fragestellungen, die zu bearbeiten sind.
Okay, vielen Dank.
Ja, gut, danke auch.
Radio Frei Stadtgespräch. Auf der Jahrestagung der regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien in Potsdam stellte sich auch eine Initiative mit dem Namen Netzwerk Grüne Bibliothek vor. Diese Interessengemeinschaft Netzwerk Grüne Bibliothek wurde am 26. Januar 2018 in Berlin gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern gehören unter anderem Vertreter grüner Bibliotheken, Bibliotheks- und Informationswissenschaftler sowie Studierende und Auszubildende. Die gewählten Sprecherinnen des Netzwerks sind Andrea Kaufmann und Dr. Petra Hauke. Sie wollen eine Plattform schaffen zum Thema der ökologischen Nachhaltigkeit in Bibliotheken und Informationseinrichtungen für den Dachraum. Die Ziele der Interessengemeinschaft Netzwerk Grüne Bibliothek erläutert nun Dr. Petra Hauke.
Frau Dr. Petra Hauke, der Humboldt-Universität Berlin initiiert eine grüne Bibliothek.
Wir haben in Berlin ein Netzwerk Grüne Bibliothek gegründet, mit dem wir Bibliotheken und Informationseinrichtungen miteinander vernetzen wollen, die daran interessiert sind, sich einerseits selbst sozial-ökologisch entsprechend den Sustainable Development Goals zu positionieren, durch den Betrieb ihres eigenen Hauses als Vorbildfunktion für die Gesellschaft, aber auch durch entsprechende Programme für ihre Leser und Nutzer. Da gibt es eine Vielfalt an Beispielen im Ausland, in Deutschland noch sehr wenig, aber wir wollen das in Deutschland gerne voranbringen.
Was kommt da auf die Bibliotheken zu oder wie aufwendig ist das für die, sich an dieser grünen Bibliothek zu beteiligen? Oder können die auf Bestände zurückgreifen, müssen einfach nur einige Sachen neu orientieren, neu ordnen?
Sie müssen sollten neue Schwerpunkte bilden. Sie können zum Beispiel Schwerpunkte bilden, indem Sie sagen, die Literatur zu diesem Thema, die wir bereits haben, die verstreuen wir nicht mehr in der ganzen Bibliothek, sondern machen ein Regal am Eingang, wo jeder sieht, aha, das ist jetzt hier ein Schwerpunkt. Man kann auch in der Richtung noch mehr beschaffen. Man kann sich Referenten einladen für entsprechende Vorträge. Man kann mit Programme mit Kindern machen. Man kann einen Garten außerhalb der Bibliothek auf dem eigenen Gelände anlegen, wo Kinder und Erwachsene üben können, Urban Gardening und. Es gibt eine Fülle von Beispielen.
Wenn sich eine Bibliothek jetzt auf den Weg machen will und bei euch mitmachen möchte, an wen kann sie sich wenden? Wie kriegt sie Informationen?
Sie wendet sich an das Netzwerk Grüne Bibliothek. Wir haben auch eine Webseite unter diesem Namen. Und auch die ist noch im Aufbau. Wir haben auch auf der Webseite unsere Kontaktadresse. Und dann werden wir uns zurückmelden und werden sagen, wir schlagen vor, wenn Sie das möchten, können Sie bei uns Mitglied werden. Wir bieten dann eine Fülle von Materialien auf einer entsprechenden elektronischen Plattform an, aber auch persönliche Kontakte. Wir vermitteln Bibliotheken miteinander, wir vermitteln Referenten miteinander. Die andere Möglichkeit ist, sich uns als Kooperationspartner zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn es zum Beispiel einen Studierenden gibt, der sagt, ich möchte gerne ein Praktikum machen in einer Bibliothek, die an dem Thema interessiert ist, habt ihr so eine Bibliothek? Oder ich möchte eine Diplomarbeit über das Thema schreiben, dann stehen wir dafür zur Verfügung.
Und die Anforderung oder die Aufforderung richtet sich jetzt nicht nur an kommunale, an Stadtbibliotheken, sondern auch an Schulbibliotheken und an die Bibliotheken von Einrichtungen.
An jegliche Art von Bibliotheken und Informationseinrichtungen, also auch Archive, Dokumentationsstellen und so weiter. Und bei den Bibliotheken ganz sicher nicht nur die öffentlichen Bibliotheken, sicher auch Schulbibliotheken, aber auch wissenschaftliche Bibliotheken. Es gibt ja im Universitätsbereich schon längst diese grüne Bewegung, nur bei den Bibliotheken eben noch nicht so sehr, mehr im Ausland. Wir wollen das nach Deutschland holen. Und insofern sind alle Institutionen, die sich mit Bildung beschäftigen, für uns relevant.
Okay, vielen Dank.
Gerne, danke.